Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Im ersten Teil unseres Gesprächs mit Susanne Böhnke haben wir erfahren, warum sie damals vor 20 Jahren für immer bei Swami geblieben ist. Sie hat uns davon berichtet, wie es dazu kam, dass sie dann als Übersetzerin in vielen Interviews dabei sein durfte und auch wie es dazu kam, dass sie bis heute alle Reden von Swami für uns ins Deutsche übersetzt. In dieser heutigen Sendung schauen wir dann noch einmal kurz zurück und wenden uns dann ihren wichtigen inneren Erkenntnissen, die sie im Lauf dieser 20 Jahre gewonnen hat, zu. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut und Dankbarkeit zu Füßen. Susanne, wie war das damals vor mehr als 20 Jahren hier in Prachandi? Wahrscheinlich paradiesisch leer, wenn man das mit heute vergleicht. Ihr hattet Swami damals fast ganz für euch allein und dadurch war er wahrscheinlich ja für den einzelnen Besucher sehr viel leichter zugänglich als derzeit.
Ja, es war tatsächlich in dieser Zeit, so speziell noch in der ersten Hälfte der 90er Jahre, dass Swami auch im Darshan sehr, sehr viel zugänglicher waren, persönlich erreichbar. Es war also relativ einfach, einen Brief abzugeben. Es war relativ einfach, die Füße zu berühren. Dann hat Swami damals hier was gemacht, was uns allen eigentlich sehr kostbar war. Wenn jemand Geburtstag hatte oder sonst irgendeinen Anlass, konnte man einen Teller voller Bonbons in den Darshan bringen und Swami hat reingegriffen und holte weit aus und diese Bonbons flogen überall hin. In den Schoß von manchen Devotees. Es gab aber auch richtige Bodenkämpfe. Ich kann mich erinnern, dass es ein richtiges Gerangel gab zwischen Inderinnen und anderen um diese Bonbons, die zwischen die Körper fielen auf dem Boden. Und es dann wirklich, man versuchte so viele wie möglich eben persönlich von Swami gesegnet aufzuklauben. Der Grund, warum ich das erzähle, ist aber auch so, Swami hat ja alles genutzt, um eine Lehre zu erteilen. Und ich kann mich erinnern, ich hatte zum Beispiel einmal die Frage, kam mit einem Brief in Darshan, Swami, was ist eigentlich mein Mantra? Soll ich das Gayatri-Mantra rezitieren? Soll ich das Sai-Gayatri-Mantra rezitieren? Soll ich deinen Namen rezitieren? Und Swami kommt in Darshan, wirft Bonbons und mir fallen drei Bonbons in meinen Schoß. Und für mich war das so eine eine Aussage, du kannst alles drei, also es ist, gibt da nicht ein besser oder schlechter. Und ich habe einmal intensivst über ein philosophisches Thema nachgedacht und wie gesagt, also ich habe einen sehr gut funktionierenden Geist und ich denke manchmal eher zu viel und habe also intensivst mich der halbe Nacht mit einer philosophisch-spirituellen Frage auseinandergesetzt und am nächsten Tag war ich im Dastand und auf einmal flog ein Bonbon mit einem Bengel an meine Stirn, dass ich aua schrie. Und das waren eben, wie gesagt, Swami war damals eben auch, hat seine Lehren auf sehr spielerische Weise vermittelt. Und dann war es eben zu dem Zeitpunkt auch so, dass es relativ viel einfacher war, als heute sehr praktisch unmöglich, ein persönliches Interview mit Swami zu bekommen. Aber damals hat Swami viele Jahre lang westliche Gruppen zum Interview gerufen. Und so haben sich viele der Gruppen hier vor Ort gebildet. Wir hatten dieses deutsche Treffen, wir haben das immer noch jeden Samstag, wo die Deutschen zusammenkamen. Und damals stand eben aber auch ganz im Zentrum Gruppenbildung. Leute aus demselben Bereich haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und sich ein einheitliches, ein deutsches Band oder einen deutschen Schal umgehängt mit einem einheitlichen Abzeichen, in der Hoffnung von Swami zum Interview gerufen zu werden. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie auf die Weise ich zu meinem allerersten Interview kam. Und zwar war damals Bernhard Gruber, war der Leiter der Deutschen Sai-Organisation und er saß auf der Veranda, um für Swami also zugänglich zu sein, wenn Swami was wollte. Und Swami rief den Bernhard Gruber zu sich und hat gesagt, ich will die Deutschen zum Interview rufen. Dann wurden also alle Deutschen in eine Halle gerufen, wir waren so circa 100 zu dem Zeitpunkt. Und dann wurden wir nach geografischen Kriterien eingeteilt, Norddeutschland, Süd, es gab jedenfalls vier Gruppen, aufgrund dessen, dass ich aus Bayern kam, war ich in demselben Gruppe wie auch der Bernhard Gruber selber. Wir kriegten also Nummer 1, 2, 3, 4 und es wurde ausgemacht, die Nummer, die Bernhard Gruber auf der Veranda zeigt, die darf zum Interview hochgehen. Und auf einmal spricht Sam mit Bernhard Gruber und der hebt die Hand und es war die Nummer, die meine Gruppe war. Und auf die Weise bin ich also, wir waren 25, das allererste Mal zum Interview gekommen. Und dann weiß ich, dass ich da drin war und ich war in dem wunderbaren Zustand, dass ich keine Erwartung hatte. Später kriegt man immer so ein bisschen diese gewisse Krankheit, man denkt, es ist wertvoller vorne zu sitzen als hinten und man will so viel persönlichen Kontakt wie möglich haben. Aber ich kann mich erinnern, ich saß in der dritten Reihe in diesem Interview. Swami hat Vibhuti materialisiert, das hat er interessanterweise zu dem Zeitpunkt immer nur für die Frauen materialisiert, ganz selten für die Männer. Das war also so richtig, only for ladies, hat er manchmal auch gesagt, materialisierte persönlich Vibhuti, die heilige Asche, gab sie aus und hat dann der Frau neben mir den Rest in die Hand getan, hat gesagt, sie soll es jetzt weiter verteilen. Und ich war also sowas von glücklich, dieses Vibhuti zu bekommen und saß da und habe gestaunt. Und zu dem Zeitpunkt hat Swami noch allgemein was gesagt, spirituell, wir waren ja alle spirituelle Anfänger, mehr oder weniger. Und hat Swami gefragt, was ist der Weg zu Gott? Love all, serve all, liebe alle, diene allen. Und ich kann mich erinnern, dass da ein Devotee drin war oder ein Mann drin war, der war wohl offensichtlich nicht ganz von Swami überzeugt und hat gefragt, was soll das alles, was du sagst? Das ist ja nichts Neues. Und hat Swami gesagt, natürlich ist es nichts Neues. Die Weisheit ist immer dieselbe. Und es war wirklich ein gewisses so Gespräch mit Swami. Und manche Leute, da waren die welche vom Freiburger Zentrum, die haben da was segeln lassen von ihrem Zentrum. Und ich kann mich erinnern, dass ich Swami dann einen Brief hinstreckte und hatte zu mir gesagt, good girl. Also das Erste, was man in seinem Leben zu mir sagte, war good girl. Später hat sich das geändert. Ich wurde durchaus gelegentlich auch zurechtgewiesen über meinen Monkey Mind oder so. Aber das war eben das Erste. Ich saß da und ich nahm diese Energie auf und diese Nähe und ich war einfach glückselig. Aber es war auch wirklich so, ich hatte keine Vorstellung, keine Erwartung und saß einfach da und konnte alles aufnehmen.
Oh,
Du hattest ja das Glück, wirklich viele Interviews bekommen zu dürfen.
Es war immer ein ziemliches Drama gewesen. In welche Gruppe soll man gehen? Dann waren manche Gruppen zu groß. Dann wurden sie geteilt. Dann war das Zittern. Welche ist man jetzt in der richtigen Hälfte, die gerufen wird? Also es war immer ein sehr, sehr großes Thema hier, die Gruppenbildung gewesen. Und ich hatte eine ganze Reihe von diesen Gruppeninterviews, aber es war bei mir immer so gewesen. Swami hat sehr wenig persönlich mit mir gesprochen. Er hat schon gelegentlich mit mir gesprochen, aber das war oft eine Anweisung. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in einem der Interviews hatte ich auf einmal mich gefragt, ich habe also bei den deutschen Treffen die Übersetzung von Swamis Ansprachen vorgelesen und irgendwann habe ich mir gedacht, was machst du da eigentlich? Die Leute können es doch lesen, wenn es gedruckt ist, wenn es verkopiert ist, fotokopiert ist. Eigentlich muss ich mir diese ganze Mühe nicht machen.
Zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, in der ersten Stunde unseres Gesprächs hattest du erzählt, wie es dazu kam, dass du diese Übersetzung von Swamis Reden angefertigt hast.
Ja. Und ich habe das alles überlegt. Dann saß ich im Interviewzimmer und auf einmal guckt Swami mich an, macht eine ausholende, weite Armbewegung und sagt, talk loudly, sprich laut. Und dann hat er hinzugefügt, sie verstehen nicht. They do not understand. Und ich habe daraus eben dann geschlossen, was immer er meinte mit diesem, sie verstehen nicht, aber dass ich weiterhin dieses Vorlesen der Ansprachen machen soll. Und Swami in den Interviews ist der perfekte Gastgeber. Er kommt rein und fragt, wollte den Ventilator anhaben, wollte nicht anhaben. Dann, was mir auch immer in Erinnerung bleibt, Swami, wenn er was materialisiert, ich habe sehr viele Materialisationen gesehen, Statuen von Ganesha, Ringe, Uhren, was er alles materialisiert hat. Auch in den Übersetzungsinterviews, wo ich war, hat er sehr, sehr viele Dinge materialisiert, Lingams. Und Swami ist manchmal wie ein kleines göttliches Kind, das sich über seine eigene Schöpfung freut. Dann hat er was materialisiert, hat es rumgeschaut, dann hat er manchmal draufgeblasen, Ringen was anderes verändert. Und keiner konnte sich mehr freuen. Natürlich, der Empfänger hat sich vielleicht noch mehr gefreut als Swami, aber Swami hat eine solche Freude selber über diesen Schöpfungsakt ausgedrückt und darüber, welche Freude er den Menschen damit bereitete, die diese Gaben erhalten haben.
Hast du denn selbst auch mal was Materielles von Swami bekommen?
Ja, in einem der Interviews, in einem der Übersetzungsinterviews, ich muss dazu sagen, ich selber war persönlich nie auf eine Materialisation aus. Als ich noch kam und ging, habe ich Swami mal einen Brief gegeben, wo ich sagte, Swami, ich will nichts Materielles von dir, ich will deine Gnade. Und Swami hat diesen Brief auch genommen. Und das war während der Übersetzungsinterviews. Also ich hatte schon ziemlich viele Interviews gehabt und habe also überhaupt keinen Gedanken daran gehabt. Auf einmal wendet Swami sich mir zu und sagt, what do you want? Und ich war völlig perplex, weil ich hatte bis jetzt nichts zu wünschen. Ich habe also Swami mich nie gefragt, was willst du? Und ich kann mich erinnern, dass ich in dem Moment sogar verblüfft war und eigentlich gar nicht, normalerweise hätte ich ja gesagt, I want your love, I want your grace, I want to merge with you. Aber ich habe irgendwie in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Und dann hat Swami gefragt, willst du Krishna oder Jesus oder Rama oder Shirdi oder Buddha oder Sai Baba? Und dann habe ich ehrlichkeitshalber gesagt, dass ich also Sai Baba und Krishna sehr liebe. Und das schien mich so ganz zu gefallen. Dann haben andere Leute auch gesagt, Sai Baba, Sai Baba. Ich gesagt, Sai Baba. Und dann habe ich einen Ring bekommen mit Sai Babas Bild drauf. Aber das Bild war so, dass manche Leute dachten, dass es Krishna wäre. Aber ich muss sagen, das hat mich eigentlich gar nicht, ich war eher verblüfft darüber, weil es eigentlich nicht in dem Sinn ein Wunsch von mir war. Und noch ein Beispiel aus diesen Interviews für Swamis Humor. Swami hat ja fast jedes Interview damit angefangen mit Gruppen, where do you come from? Und meistens haben die Leute brav gesagt, Germany, Deutschland oder Italy, Italien, was auch immer. Und natürlich gab es auch die Möglichkeit zu antworten, ich komme von dir, Swami, oder ich komme von Gott. Und manche Leute haben das auch getan. Jetzt habe ich mir fest vorgenommen, sollte Swami mich jemals fragen, where do you come from, sage ich natürlich, from dir, Swami, jetzt in dem Sinne der Einheit von Swami und Gott. Wir sitzen also im Interviewzimmer. Es war also ein normales Gruppeninterview. Ich war da nicht als Übersetzerin drin. Und ich saß nicht vorne vom Stuhl, aber ich saß am Rand, da wo Swami zwischen Männern und Frauen durchging. Und ich habe mich noch gar nicht richtig hingesetzt und Swami kam rein. Ich hatte also meinen Geist sozusagen noch nicht vorbereitet.
Das Vorbereiten des Geistes geht dann ja manchmal auch total daneben.
Ja, weil meistens wird der Geist völlig leer und man vergisst auch die Fragen, die man hat. Ich sitze also da, Swami geht vorbei, dreht sich auf einmal zu mir und sagt, where do you come from? Und wie aus dem Gewehr geschossen, sage ich, Germany. Und ich kann mich erinnern, jemand anders hat mir erzählt, dass er es eben auch hat auf das Interview gewartet und hat Swami gefragt, wo kommst du her? Und er hat gesagt, von Atman. Und dann hat Swami gesagt, dann kannst du gehen. Weil die Botschaft war, wenn du das wirklich erkannt hast, dass du vom Göttlichen selbst bist, dann gibt es keinen Grund, hier zu sitzen, mit mir ein Interview zu wollen.
Thank you.
Susanne, außer diesem Ring hast du von Swami ja noch mit einer anderen Materialisation eine Heilung sozusagen kostenlos mit dazu bekommen.
Ah ja, und das war hochinteressant, weil Swami hatte gelegentlich Uhren materialisiert und das Letzte, was ich in meinem Leben materialisiert haben wollte, war eine Uhr. Ich habe immer gesehen, bei den Leuten, die gingen kaputt und ich wusste also gar nicht genau, was man damit sowas anfangen soll. Und dann in einem Interview fragt Swami eben diese Sai-Schwester über mich, wer ist sie? Und dann hat sie gesagt, my sister, meine Schwester.
Das war diese Saidi Vodi, für die du damals im Interview übersetzt hast.
Ja, und Swami macht wieder diese kreisende Handbewegung und ich meine, ich war sehr daran gewöhnt, diese Materialisation für die Dame, also ich hatte überhaupt keinerlei Gedanken, es könnte für mich sein. Und auf einmal hat Swami sich mir zugewendet und ich gehe auf die Knie und dann war es, muss ich sagen, eine Armbanduhr. Sie war golden gewesen, das Ziffernblatt war golden. Swami strahlte, ich strahlte, es war sowas von überraschend und Swami hat einfach nur ganz liebevoll gesagt, manchmal fragt sie nach der Zeit. Sometimes she's asking for the time. Und was auch wirklich stimmt, muss ich dazu sagen, wie ich ankam aus Deutschland, ich hatte eine deutsche Armbanduhr und einen deutschen Reisewecker dabei. Beide blieben stehen, sobald ich hier war. Und gelegentlich haben Leute mal gemeint, sie müssen mir eine Armbanduhr zum Geburtstag schenken. Die blieben auch alle stehen. Jetzt kriegte ich von Swami ausgerechnet eine Uhr. War wunderbar. Was war mit der Uhr? Sie blieb nach 10 Tagen stehen. Und ich habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich sie also reparieren lassen. Dann hat aber dieser Uhrhändler gesagt, sie ist nicht nochmal reparierbar, man kann sie nicht nochmal öffnen. Und dann fiel sie mir einmal zu Boden aus der Hand, sie blieb wieder stehen. Und es ist ja nichts ohne Bedeutung. Die Uhr blieb am 10. Tag stehen und die Uhrzeit, zu der sie stehen blieb, hat auch die Nummer 10 ergeben. Und 10 ist für mich Neuanfang. Und 10 ist für mich, abgesehen davon, vom Fest Dasara her gesehen, der 10. Tag ist Vijaya Dashami, der Tag des Sieges, der Transzendenz über das Ego, über den eigenen Geist, die eigenen Gedanken, Gefühle. Und für mich, ich habe schon gedacht, das hat ja so ein bisschen eine Symbolik, dass es genau bei der Nummer 10 die Uhr stehen bleibt. Und ich kann mich aber erinnern, ich war immer noch ein bisschen schüchtern und als ich das nächste Mal das Übersetzer ins Interview ging, hatte ich beschlossen, also Swami auf diese Uhr anzusprechen. Und dann habe ich Swami sogar einen Brief geschrieben, ob ich ihn deswegen fragen darf. Den hat er auch genommen. Und dann im hinteren Raum habe ich auf einmal meinen Arm ausgestreckt, als eine kurze Pause war, und habe gesagt zu Swami, Swami, the watch stopped working. Und Swami, statt sie die Hand zu nehmen oder sie zu reparieren, hat mit seiner Hand auf diese Uhr draufgehauen in meinen Arm und hat gesagt, gut, sehr happy, very happy, be happy. Und dann war zwar die Uhr nicht gegangen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt immer wieder mal Schmerzen im Handgelenk gehabt. Und nachdem habe ich nie mehr Schmerzen gehabt, nach diesem Schlag von Swami auf diese Uhr.
Susanne, du hattest ja damals vor 20 Jahren schon Verantwortung für die deutschen Treffen.
Wie ich das erste Mal hierher kam, existierten diese Treffen schon, eingeführt von Bernhard Gruber. Und da ich das hier lebte, bin ich gebeten worden, diese Leitung der Treffen zu übernehmen, was ich am Anfang abgelehnt hatte, weil ich verschiedene andere Arbeiten hatte. Aber ich habe dann zugesagt, die Verantwortung für diese Treffen, die Koordination zu übernehmen. Das heißt, dass ich danach schaute, dass immer jemand es leitete, der dazu fähig war. Und irgendwann ist es natürlich dann doch so ausgegangen, dass die Leitung an mir hängen blieb, weil einfach niemand mehr da war, der bereit war zu leiten und leiten hätte können. Und der Charakter der Treffen hat sich sehr verändert, weil viele Jahre lang kamen ja die Leute einfach auch wegen dieser Interviewgruppen, um Teil einer Gruppe zu werden. Und im Sommer waren ja oft 200 Deutsche da. Nicht, dass jeder zum Treffen kam, aber wir hatten ein Treffen mit 100 Leuten. Und ganz viel stand das Organisatorische im Vordergrund eben, auch aufgrund der Gruppenbildung. Und dann war es aber auch so, dass die Menschen, die Interviews hatten, dann in den Treffen davon erzählten. Und es war viel davon geprägt. Ansonsten habe ich damals schon angefangen, über die Bedeutung der Festtage zu erzählen oder aber aus den Reden Ansprachen von Swami vorzulesen. Und die Leute konnten die Fotokopien der Ansprachen bekommen. Es hat für mich jetzt mehr einen Satzangcharakter. Das heißt, vor Festtagen spreche ich über die Bedeutung der Festtage, lese zwischen Ansprachen vor, aber wenn wenige Menschen da sind, wenn nur ein paar da sind, gebe ich durchaus offenen Raum und frage, hat jemand eine Frage, gibt es was zu diskutieren, sodass gelegentlich aber auch ein Austausch ist und es dann nicht nur an meine Person hängt, Fragen zu beantworten, sondern andere Menschen, die eben auch was einbringen können.
Aus dieser Erfahrung mit den deutschen Treffen, gibt es da irgendwas, was du speziell vielleicht den deutschen Devotis mit auf den Weg geben möchtest? Anders gefragt, was wurdest du denn so am meisten gefragt? Gibt es da irgendwas?
Nein, speziell für die Deutschen kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich habe hier mittlerweile beobachtet, dass ich gar nicht weiß, ob es sowas wie die Deutschen, doch etwas ist mir schon aufgefallen bei den Deutschen. Ich möchte es keinem zu nahe treten, ich habe das Gefühl, die Deutschen haben ein sehr, sehr großes spirituelles Potenzial. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, dass gelegentlich die Deutschen sich sehr leicht täuschen lassen. Das heißt, in dem Sinne, dass von den Fragen, die manchmal kommen oder von den Sachen, die ich beobachtet habe, zum Beispiel gelegentlich Leute einfach auch Pseudogurus zum Opfer fallen. Es kommt ja immer wieder mal vor, dass die Menschen in andere Ashrams auch fahren. Ich habe da manchmal erlebt, dass da relativ wenig Unterscheidungsvermögen ist. Also erstens will Swami sowieso, dass man zielgerichtet auf ihm bleibt, aber kam vor kurzem eine Frage, da sind ein paar Deutsche, die haben eine Avatar-Schule, die trainen Leute, Avatars zu werden. Oder diese innere Stimme auch. Swami sagt hier, er kommuniziert mit uns innerlich. Aber was ist diese innere Stimme? Swami sagt, diese innere Stimme ist das Gewissen. Und die innere Stimme muss ja immer übereinstimmen mit seinen Lehren. Und ich habe da öfters erlebt, dass die Leute dann innere Stimmen haben, zum Beispiel die sie zu was Besonderem machen. Dann sagen manche, sie sind aufgestiegene Meister oder sie waren die Reinkarnation von diesem und jenem. Und das sind eigentlich alles Dinge, Swami sagt nie in seinen Ansprachen, wir sollen uns mit unvergangenen Inkarnationen beschäftigen oder ihr seid was Besonderes, du bist ein aufgestiegener Meister, du bist was Höheres, du sollst andere lehren. Das sagt Swami nie, sondern Swami sagt, jeder ist das Göttliche, jeder ist Atman. Und das sollen wir verwirklichen. Umwege sind auch Wege, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das Unterscheidungsvermögen nicht außer Acht gelassen werden sollte. Swami sagt, die Instanz, die dem Atman am nächsten ist, ist Buddhi. Und Buddhi ist Intuition, das höhere Unterscheidungsvermögen. Und ich persönlich zum Beispiel habe überlegt, was immer man tut oder tun will, man sollte sich dabei fragen, bringt es mich dem Göttlichen in mir näher oder nicht? Das wäre zum Beispiel eine gute Frage, um dann zu denken, ob ich irgendwas wirklich tue oder überhaupt hinterfragen. Zum Beispiel, wenn ich einen anderen Guru sehe oder einen anderen Ashram gehe, was ist meine Motivation dahinter? Will ich es mir leicht machen? Oder dass man sich einfach hinterfragt, was ist die Motivation? Bringt es mich Swami näher? Stimmt es mit Swamis Lehren überein? Ich habe zum Beispiel auch eine ganze Reihe von Leuten gesehen, die sich auf einmal als Heiler ausgegeben haben oder sagten, sie haben Heilkräfte. Und zum Beispiel das Buch Gespräche mit Sai Baba von Hislop beantwortet viele dieser Fragen über Astrologie und über Heiler. Und Swami sagt zum Beispiel, wenn eine Heilung stattfindet, ist es, weil diese Person in dem Moment ans Göttliche gedacht hat. Es ist nicht so, dass ein anderer eine Person heilen kann. Oder Swami sagte zum Beispiel, er spricht nicht durch andere. Und ich habe hier viele Leute gesehen, die sagen, sie empfangen innere Botschaften von Swami und zwar auch für andere. Und dadurch sind sehr, sehr große Täuschungen und Irreführungen passiert. Und ich selber kann davon immer warnen und sagen, wir müssen unsere eigene Göttlichkeit finden und nicht uns von der Göttlichkeit eines anderen abhängig zu machen und meinen, ein anderer weiß mehr als ich. Und das heißt nicht, dass Swami nicht auch mal Führung gibt über irgendwas, was jemand gerade im richtigen Moment zu einem sagt. Das meine ich nicht. Aber ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob das speziell deutsch ist, aber auch der Wunsch, jemanden zu verehren, der mehr weiß, die Verantwortung an jemand anderen abzugeben. Und was Swami macht als Avatar, ist ja wirklich, dass er uns führt, aber völlig auf unsere eigene Göttlichkeit will, dass wir uns darauf besinnen und uns darauf zurückwirft.
Was denkst du, ist der Grund, dass immer wieder Menschen, die sich Baba Devotis nennen, in umliegende Ashrams fahren?
Das Problem ist, was heißt ein Problem? Swami ist ja persönlich für die Menschen nicht so erreichbar. Und ich glaube, wir haben alle das Bedürfnis nach einem direkten Austausch. Wir wollen auch spirituell Fragen stellen können. Wir wollen die direkte Anleitung. Das ist durch Swami eben jetzt so nicht mehr gegeben. Aber wenn man seine Lehren wirklich folgt, die im Grunde ganz einfach sind, denkt immer an Gott. Alles, was ihr tut, übergebt es Gott, tut es, um Gott zu erfreuen. Dann kann man eigentlich nicht sehr viel Falsches machen. Und letztlich Swami eben uns immer wieder sagt, die Führung liegt bei euch selber. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, wenn man sich voll und ganz auf Swami verlässt und vertraut, die Führung ist da. Und wenn es durch einen Traum ist, ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe manchmal auch Entscheidungsfragen gehabt, wo ich nicht wusste, wo es lang ging. Und ich habe hin und her und hin und her und hin und her und bin da offensichtlich einmal in die falsche Richtung gegangen. Und in dem Fall kam Swami wirklich im Traum und hat mich korrigiert. Wir müssen einfach das Vertrauen haben, zu sagen, Swami, ich versuche mein Bestes, aber korrigiere mich, wenn ich irgendwo dann doch in die falsche Richtung gehe, eine falsche Entscheidung treffe und die Korrektur erfolgt. Also eigentlich können wir gar nicht viel falsch machen.
Oh,
Susanne, durch welches Ereignis bzw. durch welche von Swamis Lehren hast du persönlich die größte Veränderung an dir festgestellt?
Die Veränderung bei Swami, die entsteht eigentlich nicht durch ein plötzliches Ereignis, sondern Schritt für Schritt für Schritt für Schritt in jeder Situation hier. Das eine, was ja hier jeder weiß, der regelmäßig herkommt, ist, dass hier ein großer Reinigungsprozess stattfindet. Und ich habe festgestellt, das ist jetzt noch so, Swami konfrontiert einen immer mit Themen, die einem unangenehm sind, wo man noch was zu erlösen hat, aufzuarbeiten hat. Das war früher manchmal einfach so, dass er Situationen erzeugte, wo irgendwelche Emotionen hochkamen. Zum Beispiel, er hat mich sehr an seine Form gebunden. Das war durchaus nicht so, wie das jetzt klang durch den Interviews her, dass das alles immer Gold war, sondern wir alle kennen die Zeiten, wenn Swami einen total ignoriert und links liegen lässt. Und dazu hat bei mir Swami viel Gefühle früher hochgeholt von ungeliebt sein, unerwünscht sein. Ich glaube, es kennen viele Menschen dieses Thema. Das ist nur, um ein Beispiel zu nennen. Aber auch sonst mit Menschen, es ist ja manchmal, wir sind alle hier, um gereinigt zu werden. Und deswegen fallen manchmal bestimmtes Wohlverhalten der Menschen weg hier, Höflichkeitsverhalten. Und eigentlich entsteht das Lernen hier durch die Situationen. Und zum Beispiel auch diese Übersetzungsinterviews waren eigentlich ein ganzer Weg der Transformation. Weil für mich war das manchmal schwierig, dass Swami wenig auf meine Persönlichkeit einging, wenig auf mein persönliches Bedürfnis nach Zuwendung, sondern ich war das Instrument. Und er hat mich gelegentlich, also sag mal, auch wie ein Instrument behandelt und auf der transpersonalen Ebene. Und genau da sind wir uns auch begegnet. Und diese Übersetzungsinterviews waren dann für mich einfach auch eine Herausforderung, nicht hinzuschauen, mein Gott, mit denen war er so liebevoll, die wurden überschüttet, da wurde Händchen gehalten, er hat ihnen immer erzählt, wie gut sie waren. Und mit mir hat er manchmal nur einen Satz gesagt, der mir irgendwas klar machte. Und ich wurde nicht so jetzt beduddelt. Und das war zum Beispiel für mich eine Herausforderung, darüber rauszuwachsen, aus diesem Bedürfnis, persönliche Zuwendung haben zu wollen, zu einer ganz anderen Ebene, die Swami dann auch bestätigt hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich am Ende dieser Übersetzungsinterviews irgendwann mal saß und einfach dachte, was gibt es eigentlich zu reden? Und in dem Moment war ich vom Blütenduft umgeben, ein Rosen-Jasmin-Duft. Manche Devotees kennen das, das war mir manchmal diesen Duft ausstrahlt. Das war so richtig wie, jetzt hast du's. Was gibt es eigentlich zu reden? Wir meinen dann, wir müssen Fragen stellen oder antworten, aber eigentlich erledigen sich viele Dinge von alleine und die Veränderung entsteht auf eine gewisse Weise dann auch von alleine. Ich habe auch festgestellt, Swami sagt ja manchmal, das ist wie mit der Kaulquappe, der von alleine der Schwanz abfällt. Manche Themen sind wirklich von alleine weggefallen, manche Herausforderungen. Nach dem Motto, je weiter man nach Norden geht, desto mehr fällt Süden zurück, ist es dann einfach so, dass bei manchen Themen, je mehr man mit Gott geht, manche Probleme auf einmal von alleine wegfallen, manche Themen. Also ich habe diese ganzen 20 Jahre als einen intensiven Prozess der Reinigung, der Läuterung erlebt. Und der Prozess ist immer noch, diese verschiedenen Ebenen zusammenzubringen. Also das kennen wahrscheinlich andere Menschen auch. Ich kenne das durch die Energie am Darshanplatz oder durch irgendwelche Innenerlebnisse oder was, ich mich wirklich spirituell auf einer anderen Ebene als der emotionalen, der Gedanken befinde. Und dann kommt auf einmal irgendein Problem und auf einmal stürzt das wieder ein und ich fange an, mich gedanklich im Kreise zu drehen oder reagiere emotional. Und dieser Prozess, sich dann wieder auf diese Ebene mehr des Göttlichen zu begeben und zu versuchen, von da aus die Ebene der Dualität zu erreichen, das ist meiner Ansicht nach die größte Herausforderung, wo ich also noch ganz, ganz viel zu lernen und zu arbeiten habe.
Bye.
Schade, dass wir jetzt hier nicht beim Fernsehen sind. Über deinem Bett hängt ein ganz besonderes Foto von Swami mit dir. Und darum möchte ich jetzt zum Schluss noch einen Sprung in die Neuzeit machen. 4 Wochen zurück, Weihnachten 2009.
Ich war in diesem Jahr Assistentin gewesen im Weihnachtschor, und zwar mit den Kindern. Und ich glaube, man muss so eine Aufgabe gemacht haben, um zu wissen, was für ein Aufgabenbereich das ist, ein Programm für Swami vorzubereiten. Wenn man also dieses Programm ablaufen sieht, man sitzt am Darshanplatz, da singt oder spielt jemand was vor, Swami ist glücklich, segnet, das sieht alles so einfach aus. Aber die Arbeit im Hintergrund für so ein Programm, das umfasst alles. Ich meine, ich war die Assistentin von Alma, die die Chorleiterin war, die eine musikalisch-professionelle Musikerin ist, die die Musik, die Lieder für die Kinder durch vorbereitet hat. Aber wir haben wirklich alles zusammen vorbereitet. Die Texte, die rausgegeben werden müssen, die Abzeichen für die Kinder, die Kleidung für die Kinder, die Fotokopien, die Versorgung der Kinder auf der materiellen Ebene. Jedes einzelne Ding nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Dann die Anwesenheitslisten vorbereiten, die Aufnahme der Kinder. Dann ist es ja so, wir hatten diesmal 160 Kinder, wie viel waren es? Ich glaube, circa 90 auf der Mädchenseite, in allen Altersstufen von 7 bis 16. Und das sind natürlich verschiedenste Bedürfnisse. Die kleinen Kinder müssen aufs Klo gebracht werden. Die brauchen Bonbon, die brauchen Wasser, die brauchen die Nase geputzt. Die Älteren waren schon in der Pubertät und hatten wieder ihre eigenen Probleme. Und dann zum Beispiel auch während der Proben. Also wir haben ja die Kinder versorgt. Wir mussten uns das Bürokratische kümmern. Ich zum Beispiel kriegte wieder die Aufgabe, die Kinder in eine Sitzordnung zu bringen, dass es also den Stimmen gerecht wurde und dass die Mikrofone so standen, dass dann die besseren Stimmen drunter waren. Das heißt, ich musste auch durch die Reihen gehen, den Kindern zuhören, wie sie singen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiger Aufgabenbereich. Und vor 2 Jahren habe ich diese Aufgabe schon gehabt, da hat Swami jedem Jungen und jedem Mädchen uns auch persönlich ein Geschenk überreicht, ein Pad Namaskar. Und diesmal Swami diese Zuwendung auf die Jungen begrenzt. Also die Jungen durften zu Swami hochgehen, haben Kleidung von ihm erhalten. Und dann hat Swami Saris für die Mädchen bringen lassen und hat dann der Chorleiterin Alma und der Leiterin des Weihnachtsspiels Conny Anweisungen gegeben, sie sollen diese Saris verteilen. Ich saß also da in der Mitte zwischen Jungen und Mädchen und war irgendwie vertieft, total in Swamis, wir hatten Augenkontakt, total vertieft in Swamis Augen, habe gar nicht gemerkt, dass er eine Handbewegung gemacht hat. Auf einmal haben mich die Kinder angestoßen und haben gesagt, Susanne, Swami ruft dich. Ich sage, was? Und dann habe ich wirklich gesehen, wie er mich mit dem Finger rief. Und dann bin ich also hochgegangen, habe völlig leer im Geist. Ich habe gedacht, was passiert jetzt? Dann hat er mir gezeigt, gesagt, ich soll eben auch die Saris nehmen und auch an die Kinder verteilen. Und ich muss dazu sagen, für mich gibt es nichts Schöneres, als Swamis Prashad zu verteilen. Das ist für mich eine der schönsten Aufgaben, das, was Swami gibt, an andere weiterzugeben. Ob es seine Ansprachen sind oder ob es Süßigkeiten sind, die er ausgibt, das war davor auch. Und jetzt eben die Saris. Und ich bin da eben mehrmals zu ihm hoch. Es war eigentlich erstaunlich, weil normalerweise legen dann die Studenten die Saris unten an die Stufe, man geht da hin. Und dann hat er zum Arati gerufen, dann haben die Alman die Conny Arati gegeben und die Saris verteilt, habe ich dann noch weitergemacht. Und dann fehlt noch ein paar Saris. Ich habe gedacht, oh Gott, 2, 3 Kinder haben noch keine Saris. Und dann haben die Jungen sind noch mal rein, haben noch mal neben Swami Saris gelegt und ich wusste nicht genau, was soll ich jetzt machen. Es war Arati, kann ich hoch, dann haben die mich wieder hochgerufen, habe ich also diese Saris noch verteilt, habe dann den Rest der Saris hochgebracht zu Swami und wir haben ein paar Worte miteinander gesprochen. Und dann spontan habe ich gefragt, Swami Pad Namaskar, ja, hat er gesagt. Und dann habe ich also das ersehnte Pad Namaskar bekommen.
Und?
Was und? Wie war das? Ich war total davon überwältigt gewesen, von Swami hochgerufen worden zu sein. Also ich habe in der Nacht nicht schlafen können. Und dann hat das Pad Namaskar wirklich was bei mir ausgelöst. Also es war wirklich ein Gnadenakt von Swami. Ich habe danach gemerkt, ich habe so richtig, wie ich meinen Kopf auf seine Füße legte, also auch meinen Geist ihm so zu Füßen gelegt. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann danach, soweit ich das beurteilen kann, einem höheren spirituellen Zustand war. Also ich habe mich wirklich auf einer Ebene mit ihm verbunden gefühlt, auf einer transzendentalen Ebene und habe mich sehr voller Licht gefühlt. Das war so das, was ich danach erlebt habe. Es ist manchmal so, dass Swami was aus Gnade gibt. Das war wie ein Gnadenakt. Und jetzt zum Beispiel habe ich festgestellt, muss ich mich wieder darum bemühen, in einem anderen Zustand zu sein und eben nicht in Ebenen der Gedankengefühle reinzufallen, die einen dann wieder runterziehen und dann wieder, jetzt ist wieder die harte Arbeit. Aber es war wie ein Geschenk, das mit diesem Pad Namaskar verbunden war.
Also so ein Zustand hält leider nicht an. Keine Erleuchtung?
Bei mir hält er nicht an. Ich bin nicht erleuchtet. Also ich bin auch mitten im Arbeitsprozess. Aber ich erkenne, dass es Zeiten gibt, wo Swami wo er einem wirklich einen Einblick gibt in bestimmte Zustände und die muss man sich dann selber wieder erarbeiten. Ich habe das auch erlebt, zum Beispiel nach diesen Übersetzungsinterviews, weil das war für mich das Thema, weil er hat mich auf einer überpersönlichen Ebene oft behandelt und manchmal hat meine Persönlichkeit darunter gelitten. Aber ich kann mich erinnern, dass ich nach einem dieser Interviews in einem Zustand war, wo ich total begriff, dass ich als Persönlichkeit gar nicht existent bin. Und es war ein sehr glückseliger Zustand. Und ich glaube, mir hat niemand von außen was angemerkt. Ich habe meine Arbeiten weitergemacht, bin essen gegangen, mit Leuten gesprochen. Aber es war ständig das Bewusstsein, dass ich als Persönlichkeit gar nicht existiere. Und es war ein sehr beglückender Zustand gewesen, den ich jetzt nicht immer habe. Aber das sind so Einblicke eben in das, was die Wahrheit ist. Und die schenkt einem Swami manchmal, damit man weiß, wo es lang geht. Und etwas, was ich noch sagen möchte, ist, es ist nicht immer einfach, diesen Weg zu gehen, an Swami festzuhalten. Ich meine, es ist natürlich das Beste, was man tun kann, Swami festzuhalten. Es gibt ja Prüfungen, es gibt Zeiten, da ist man mal geknickt. Und es gibt diese berühmten Zeiten der Tests, die habe ich auch gehabt. Ich habe dann also nach vielen Jahren, wo immer wieder ein Kontakt war, Jahre gehabt, wo Swami praktisch im Außen jeden Kontakt mit mir vermieden hat. Und das sind dann sehr bittere Zeiten, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen ist, Angst hat, selber was falsch zu machen oder was immer in einen dann so bewegt innerlich. Aber ich habe festgestellt, in meinen vielen Jahren hier, es lohnt sich absolut mit aller Kraft und Swami festzuhalten. Und diese Zeiten, wo man dann durchhält, in denen wächst man und sie werden später wirklich belohnt. Und ich habe dann manchmal auch später verstanden, ich habe zum Beispiel damals gelitten in übersetzten Interviews, warum gibt es an mir so wenig persönliche, liebevolle, wie ich meinte, Zuwendung? Warum hat er mich mehr behandelt wie einen spirituellen Schüler, dem man eher mal zurechtweist oder Anweisungen gibt? Aber ich habe festgestellt, dass ich daran gewachsen bin. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, in einem der übersetzten Interviews, ich weiß nicht, ob ich das verständlich machen kann, Das Interview war zu Ende. Ich habe noch Papiere sortiert, saß am Boden und zwar mit irgendwas gesagt und ich wurde angestupst. Ich soll da übersetzen. Und Swami hat gesagt, everything is good. Ich habe also übersetzt, alles ist gut. Und dann hat Swami gesagt, everything is successful. Ich habe übersetzt, alles ist erfolgreich. Auf einmal dreht Swami sich zu mir um und sagt, what? Was habe ich gesagt? Und ich stehe Augen in Augen mit Swami und statt zu wiederholen, everything is successful, habe ich gesagt, all is success. Und Swami schaut mir in die Augen und sagt, true, wahr. Und das war so ein Moment einer Begegnung und danach fiel mir auf, dass all is success eigentlich eine höhere Ausgabe ist als everything. Everything ist das Einzelne, jedes Ding ist erfolgreich. Und im Grunde habe ich gesagt, im Allem, in der Ganzheit liegt der Erfolg. Das war mir erst danach klar gewesen. Und das war so ein Ewigkeitsmoment, eine Begegnung von Gott und Mensch, wo eine gewisse Einheit auf einmal da war. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rüberbringen konnte. Und das war zum Beispiel das, wo ich festgestellt habe, was Swami eigentlich von mir wollte. Er wollte mich immer wieder erheben von dieser Ebene Persönlichkeit, des persönlichen Wünschens, des persönlichen Schmerzens auf diese transpersonale Ebene, wo dann die wirkliche Begegnung mit dem Göttlichen erfolgt. Wobei ich dazu noch sagen muss, Gott sei Dank ist Swami ein so menschlicher Gott, dass er eben auch auf der persönlichen Ebene dann wieder alles versteht und für alles sorgt. Also das ist ja das, was an Swami so unglaublich ist. Er ist Gott, aber er ist menschlich und versteht jede unserer menschlichen Regungen, auch in schweren Zeiten. Irgendwo kommt immer wieder ein Trost oder ein Ich weiß, auf irgendeine Weise von Swami.
Danke, Susanne. Danke, dass du uns Einblicke in deine persönlichen Begegnungen mit Swami gegeben hast. Einblicke auch auf deine eigenen Schwachstellen und uns den Blick dafür geschärft hast, Täuschungen und Stolpersteine auf dem Weg mit Swami zu erkennen.
Ja, man könnte eigentlich, wenn man auf dieser Ebene der Begegnung mit Swami und was man lernen kann, endlos sprechen. Und was ich das absolut Unglaubliche bei Swami finde, ich habe mit ihm so viel erlebt, wie gesagt, ich könnte stundenlang weitersprechen, aber dieses hat Swami ja mit jedem Einzelnen, jede einzelne Devote hat mit Swami eine ganz persönliche Begegnung, eine ganz persönliche Beziehung, einen ganz persönlichen Weg des Wachsens, des Gehens, der Kommunikation. Und das finde ich dieses Wunder an Swami. Er ist für Millionen Menschen, vielleicht Abermillionen Menschen, der Avatar und ist ja persönlich nicht so zu erreichen, aber eigentlich im Grunde mit jedem Menschen eine persönliche Ebene der Begegnung, des Kontakts und kümmert sich um jeden Einzelnen persönlich. Und Swami sagt ja, ich bin mehr wert als 1000 Mütter und das habe ich wirklich bestätigt. Swami ist mehr wert als 1000 Mütter. Er kümmert sich um jeden Einzelnen und holt jeden Einzelnen genau dort ab, wo er steht.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland zu Ende. Heute war Susanne Böhnke unsere Gesprächspartnerin. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.